Es macht Freude, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Pastorenberuf hat ja eines der höchsten Burnout-Raten so. Und ich kenne einige Leute, die sagen würden, naja, ich habe eine Berufung dafür und ich habe eine Leidenschaft dafür, aber gerne mache ich es nicht so. Und ist hier anders. Wir machen unseren Job sehr, sehr gerne. Es ist wirklich eine Freude, hier gemeinsam unterwegs zu sein. Geht es uns gut heute Morgen? Ja, gibt es jemanden, der heute zum ersten Mal da ist? Ich will einfach, Lars hat vorhin nicht gefragt. Ein paar, schön, dass ihr da seid. Hammer cool. Fühlt euch wie zu Hause. Vielleicht gibt es auch irgendwo was umsonst, weiß ich nicht. Müsst ihr selber schauen. Aber seid einfach herzlich willkommen und fühlt euch echt Teil der Familie. Ich will uns heute Morgen mit hineinnehmen in ein Thema, das mich schon seit November letztes Jahr beschäftigt. Und ich habe es so ein bisschen mit mir rumgetragen und habe gedacht, das passt am Anfang dieses Jahres hin. Jetzt haben wir am Anfang dieses Jahres ein Kind gekriegt, deswegen ein bisschen verspätet. Aber 12. Februar ist ja immer noch so Anfang und deswegen will ich uns da mit hineinnehmen. Es sind ein paar Bibeltexte, also schaltet nicht ganz so schnell ab, wenn ich dann lese. Aber ich glaube, dass da drin was steht, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Auf jeden Fall kommt es mir so vor, was ihr dann daraus macht, ist ja dann eure Sache so. Also wir kennen ja die meisten von uns wahrscheinlich Abraham, so der Uropa so aller Christen und so. Und Gott hat ja einen Bund mit Abraham gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber er hat einen Bund mit ihm gemacht und hat gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer und ich werde ihnen dieses Land geben. Abraham konnte es nicht so ganz richtig glauben, aber Gott überzeugt ihn und Abraham glaubt. Er hat es deswegen nicht so richtig glauben können, weil er zu dem Zeitpunkt noch gar keine Kinder hatte und weil er schon relativ alt war. Und wie wir das so wissen, da wird es ja dann irgendwie immer schwieriger. Aber Gott macht diesen Bund mit ihm und er ist auch treu. Und Abraham und Sarah bekommen in ihrem hohen Alter noch den Isaak. Und Isaak wird praktisch in dieser Bundeslinie mitgeboren. Also den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, der hat ja nicht nur für Abraham gegolten, sondern er war ja auch für seine Nachkommen bestimmt. Es war Abraham klar, dass in seiner Lebenszeit seine Nachkommen noch nicht wie Sand am Meer sein würden. Das ist ja klar so. Also da müsst ihr ganz schön beschäftigt gewesen sein, das ist klar. Sondern das gilt dann für die Nachkommen, das gilt also dann auch für Isaak. Und Isaak hat also diese gleiche Zusage, ich bin Nachkomme Abrahams, das heißt auch mir gilt diese Zusage, meine Nachkommen werden sein wie Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel und ich werde dieses Land haben. Isaak startet also schon mit dieser Berufung, die sein Papa gekriegt hat und er lebt so vor sich hin und wir lesen eine Geschichte in 1. Mose 26, die man vielleicht überliest. Das ist jetzt nicht so die Geschichten wie irgendwie Abraham, der den Isaak opfern will oder der David mit dem Goliath, den man schon 100-mal gelesen hat, sondern das ist vielleicht so eine Geschichte, die man nicht so unbedingt öfters mal liest und ich will es jetzt auch gar nicht ganz lesen, sondern es geht einfach darum, dass Gott den Isaak segnet und was Isaak aussät, das kriegt er 100-fach zurück. Ich lese aus 1. Mose 26, Vers 12, falls jemand mit in die Bibel reinschauen will. Und Isaak wird reicher und immer reicher und er wird größer und größer, er hatte Schafherden und Rinderherden und da beneideten ihn die Philister. Die Philister waren ein Volk, das da eben in der Nähe gewohnt hat. Und sie haben gedacht, okay, wie kann ich diesen Isaak eindämmen? Der breitet sich da so aus. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir können sie nicht hingehen und sie alle umbringen und so, das wäre ein bisschen arg heftig, aber wir verstopfen eben ihre Brunnen. Und dann sind sie hergegangen und haben die Brunnen, die Abraham, sein Vater, gegraben hatte, haben die verstopft. Und wer weiß, wie das ist, wenn man so in der Steppe und wo es heiß ist, unterwegs ist, ohne Brunnen ist man relativ schnell am Ende. Und Abimelech, der König von den Philistern, sagt zu Isaak, zieh weg von uns, du bist zu mächtig geworden, wir haben Angst vor dir. Jetzt sagt Isaak, naja, Gott will uns ja sowieso das ganze Land geben, dann kann ich auch woanders hinziehen, kein Problem. Und er fängt an, die Brunnen, die Philister zugeschüttet hatten, wieder aufzugraben. Er gräbt also praktisch wieder nach dem Erbe, das sein Vater hatte, das sein Vater erreicht hat und sagt, ich brauche keine neuen Brunnen suchen. Ich kann mir auf das stützen, was schon da war. Und er gräbt nach diesem Brunnen und er findet dort Wasser. Es heißt sogar, er findet lebendiges Wasser dort. Aber dann gräbt er noch weiter und findet noch weitere Brunnen. und er gräbt einen aus, auch mit lebendigem Wasser. Und dann kamen die Hirten von den Philistern und haben sich mit ihm gestritten und gesagt, das ist aber unser Brunnen, den darfst du nicht nehmen. Und Isaak wollte wahrscheinlich keinen Streit, steht jetzt nicht drin, aber sagt, okay, kein Problem. Er geht woanders hin und gräbt nochmal nach einem Brunnen und findet wieder Wasser und wieder streiten sie sich. Und die Leute dort sagen, der gehört uns, den darfst du nicht nehmen. Und dann heißt es, und dann gruben sie noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie sich nicht. In Vers 22, da gab er ihm den Namen Rechobot. Das ist Hebräisch natürlich und heißt einfach weiter Raum. Und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Und dann erscheint ihm Gott und bestätigt die Zusage, die er seinem Vater gemacht hat, auch ihm. Ich werde dich segnen und deine Nachkommen und so weiter. Ich will es ein bisschen vergleichen mit dem, was Gott mit Gemeinden vorhat. Ich glaube, wir kommen schon von einem weiten Weg her, also nicht erst seit 100 Jahren irgendwie christliche Gemeinschaft und dann auch sonst, was wir hier in der Gegend gesehen haben, so IEC und Bed and Breakfast und auch was die Landeskirche immer wieder auf die Beine stellt. Natürlich, so die letzten 100 Jahre ist hier, aber wir kommen ja schon von einer ganz großen Segenslinie her. So, allein schon, dass wir Teil von Mülheim Verband sind, der ja auch schon über 100 Jahre alt ist, da bringen wir ein gewisses Erbe mit, das uns gehört. Da sind Brunnen da, die für uns schon fließen und die wir an manchen Stellen neu entdecken dürfen und vielleicht auch müssen. Helmut Diefenbach ist mal mit einem Team von Lüdenscheid losgezogen und hat die ganzen Erweckungsbrunnen in Deutschland, wo man so das Gefühl hatte, da ist mal die Erweckung gesprudelt, sind sie hingegangen, haben dafür gebetet und haben praktisch im Bilde diese Brunnen, die verstopft waren, wieder fließend gemacht, wieder ausgegraben. Da waren sie auch in Mülheim an der Ruhr, wo eben unsere Geschichte als Mülheimer Verband angefangen hat, haben auch dort gebetet. Und wenn ich reinschaue in den Mülheimer Verband, will ich nicht sagen, dass wegen dem Gebet vom Helmut jetzt plötzlich wieder Schwung da ist, so, aber die letzten paar Jahre haben den Mülheimer Verband ganz schön verändert und wir haben viel vor und glauben an die Zusagen Gottes. Das war nicht immer so, wenn ich es mal so sagen darf. Das heißt, wir haben Brunnen und Quellen in unserer Vergangenheit, die unser Erbe sind. Und es ist an uns, diese weiter auszugraben, immer wieder neu auszugraben und sagen, von denen will ich speisen. So. Aber ich glaube eben, dass Gott auch neue Brunnen hat. Weil Gott für uns auch neues Land bereitstellen will oder schon bereitgestellt hat. Und er weiß, mit den alten Brunnen kommen wir an der Stelle nicht weit. Wir brauchen neue Brunnen. Und es sind aber Brunnen, mit denen wir brauchen uns nicht streiten mit anderen. Wir brauchen nicht die Brunnen der Landeskirche, können wir sagen, nee, das ist okay, nehmt ihr den. Wir brauchen nicht den Brunnen des IECs, können wir sagen, nee, nehmt ihr den, brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht den Brunnen von anderen, sondern Gott wird uns unseren eigenen Brunnen geben, der sagt, hier ist euer Platz, das will ich von euch, hier ist euer Land. Und Isaak nannte ihn weiter Raum, Rechobot. Weiter Raum, er nennt diesen Brunnen weiten Raum. Und er sagt, jetzt hat der Herr uns diesen weiten Raum geschaffen und wir werden fruchtbar sein im Land. Weil Isaak hat erkannt, du kannst die Verheißungen Gottes über deinem Leben haben. Du kannst die Zusagen Gottes über dein Leben haben. Okay, du wirst mal eine große Nation werden und wie Sand am Meer und wie die Sterne im Himmel, alles drum und dran. Und du kannst trotzdem in der Wüste verdursten. Und das wusste Isaak. Und er wusste, die Zusage Gottes ist da, aber ich brauche auch das lebendige Wasser dieses Brunnens. Sonst sind die ganzen Zusagen nichts wert. Gott hat eine Zusage für dein Leben und diese Zusage steht. Hat es vielleicht keinen Bund mit dir gemacht, so wie mit Abraham gemacht hat, aber es allein schon, wenn man das in der Bibel nimmt, was für jeden einzelnen Christen gilt, also da geht es jetzt auch nicht irgendwie um persönliche Berufung, die speziell für mich gilt, sondern einfach das, was für jeden einzelnen Christen gilt. Das sind da Zusagen, die sind ungeheuerlich. Wir kosten da vielleicht einen Bruchteil von dem aus, was Gott uns zugesagt hat. Und diese Zusage steht. Die kann uns keiner nehmen. Die hat Gott so festgemacht. Und trotzdem kann man in der Wüste verdursten. Trotzdem kann man im Land seiner Zusage stehen und weil man keine Quelle hat, sich nicht ausbreiten können, keinen weiten Raum haben. Ich habe das Buch von Reinhard Bonnke gelesen und er ist ja so ein Evangelist, der vor Millionen und so weiter predigt und so. Und da hat Gott ihm aufs Herz gelegt und gesagt, ich will, dass du mal was anderes machst. Ich will, dass du eine Einlade- oder eine Evangelisationsaktion machst, indem du das Evangelium aufschreibst. Und sagt Rainer Bonke, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas aufgeschrieben, was soll ich hier? Und es an jeden Haushalt in England verteilt. Und er hat gesagt, hey Gott, ich bin, glaube ich, nicht der Richtige so. Ich predige lieber von 1 Million, als dass ich da irgendwie einen Zettel entwerfe. Dafür bin ich nicht geschaffen, da gibt es andere, die können das besser. Und Gott sagt, du bist auch nicht meine erste Wahl. Ich habe schon 2 andere gefragt, aber die haben beide Nein gesagt. Mach's bitte. Also so steht es in seinem Buch auf jeden Fall drin. Und man kann eine Berufung auf seinem Leben haben. Da waren 2 Leute da, die Berufung hatten, sie sollen ihre Worte und das Evangelium durch ihre Worte in jeden Haushalt nach England bringen. Was für eine Zusage. Wahnsinn. Und sie sind verdorstet unterwegs, weil sie den Glauben nicht hatten, die Zeit nicht hatten, was auch immer es war. Und dann kommt eben der Bonke und als Dritter muss dann eben ran und hat es dann auch gemacht. Welche Verheißungen liegen auf deinem Leben und du hast das Gefühl, es trocknet gerade aus oder ist vielleicht schon vertrocknet? Ich weiß nicht, was es ist. Die Dinge, die du dir vorgenommen hast, die Dinge, die Gott dir gegeben hat, sprudeln sie noch und sagst du, ja, ich lebe in diesem weiten Land und nehme sie ein? Oder hast du eher das Gefühl, ja, das waren alles wunderbare Zusagen, aber gerade eben, es ist einfach alles trocken. Es lebt nicht mehr so richtig. Die Zusagen sind zwar da, vielleicht glaube ich auch noch irgendwie dran, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht mehr weit. Es ist zu vertrocknet. Dann will ich dir sagen, wir wollen Quellen finden. Gemeinsam Quellen finden. Wir haben auch Verheißungen und Worte über unsere Gemeinde. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann nimm das einfach mal so mit. Wenn du schon ein bisschen länger da bist, dann kennst du diese Worte vielleicht. Wir haben immer wieder Leute, die uns besuchen. Helmut war letzte Woche da. Wir hatten Amanda Siever da, ein Prophet. Jochen Geisel hat von der Forske war da. Hans-Peter, Sven Godau, Karen und Michael, Uncle Wayne und Annie Sue. Und es sind alles Leute, die für uns mehr oder weniger Väter und Mütter oder auf jeden Fall gewichtige, und damit meine ich jetzt nicht das Gewicht, sondern einfach gewichtige im geistlichen Sinne Personen sind und die in unsere Gemeinde hineingesprochen haben, die hier waren, sich das angeschaut haben, gebetet haben und gesagt haben, das sagt euch Gott. Und durch die Bank weg, jeder auf seine Art und Weise, aber durch die Bank weg, hat jeder Einzelne gesagt, Leute, ihr steht noch am Anfang von dem, was Gott mit euch vorhat. Gebt euch nicht zufrieden mit dem, was jetzt da ist. Ihr habt schon viel erreicht, seid dankbar dafür und feiert es auch, aber eure Berufung ist größer als das, was ihr jetzt seht. Da geht noch um einiges mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber auch von Anfang an, als wir praktisch Ecclesia dann so gesagt haben, jetzt gibt es Ecclesia und jetzt machen wir hier irgendwie ein bisschen Gemeindearbeit und so, war das klar, war uns allen klar, dass Ecclesia mehr sein wird als eine nette Gemeinde irgendwo in Hohenlohe. Sondern dass wir Berufung haben für ganz Hohenlohe, und auch darüber hinaus für ganz Deutschland und weltweit. Und auch als Alicia und ich hierher gekommen sind, sind wir nicht hierher gekommen, um irgendeine Gemeinde zu gründen, so nett das ist und so toll das auch ist, sondern wir sind hergekommen, weil Gott unser Herz für Hohenlohe in Brand gesetzt hat. Weil wir gesagt haben, es gibt in Hohenlohe so viele Menschen mit so viel Potenzial und sie schöpfen es nicht aus. Es gibt in Hohenlohe so viele Menschen, die keine lebendige Beziehung mit diesem Frieden und Freude und Freiheit gebenden Gott führen. Die müssen erreicht werden, die müssen neu zum Vater hingezogen werden. Und dafür brennt unser Herz. Und es war klar, dass es weit über eine Ortsgemeinde, so groß sie auch sein mag und werden mag, hinausgeht. Und das ist unsere Berufung als Gemeinde. Das ist unsere Berufung, in der wir leben. Und ich glaube fest daran, dass Gott die uns schon zugesagt hat. Weil egal wer kommt, jeder bestätigt sie uns. Und ich denke, okay, wenn der Erste kommt, kann man sagen, der hat sich vielleicht geirrt, dann kommt der Zweite und sagen, na gut, Zufall, der Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, Siebte, irgendwann muss man sagen, okay, ich glaube, Gott will uns was sagen. Wir sollten hinhören. Ihr steht jetzt erst am Anfang von dem, was Gott euch zugedacht hat. Vielleicht wie ein Isaak, der noch nicht die Massen gesehen hat, natürlich, der wusste, ich stehe noch am Anfang von der Zusage, die Gott meinem Vater gemacht hat und die er mir dann bestätigt hat. Aber ich stehe eben in dieser Zusage, das Land gehört mir, die Nachkommen gehören mir. Das ist unsere Berufung. Aber wir müssen nach Quellen graben, damit wir nicht in der Wüste verdursten. Da wird man nicht als Gemeinde in den Dingen, die man als Gemeinde eben machen muss, in der Welt, die immer komplizierter wird, in den Wehwehchen, die wir als Gemeinde auch haben und in all den Herausforderungen, die wir auch persönlich immer wieder entgegenstehen, so, dass wir uns darin nicht verlieren und plötzlich nach 10 Jahren merken, oh, wir sind irgendwo unterwegs verdorstet, weil wir die Quelle verpasst haben, weil wir nicht nach der Quelle gegraben haben. Und es mag eine Weile gut gehen. Wir haben ja noch Vorräte dabei. Es mag eine Weile gut gehen, während die Kamele noch irgendwie genügend Wasser haben. Aber irgendwann wird es weniger. Und dann merken wir, oh, wir hätten schon viel, viel früher graben müssen. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen gemeinsam graben. Und wir haben da einen guten Partner. Paulus ist nämlich genau der gleiche. Er sagt in Philipper 3, Vers 13, Geschwister, ich bilde mir nämlich nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Kommt nicht auf den Gedanken, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Die Zusage habe ich schon. Ich weiß schon, wie es ausgeht. So. Das Ende des Films habe ich schon gesehen. Aber ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich will diesen Vers 14 mal auf wortwörtlich griechisch-deutsch übersetzen. Da sagt Paulus, bezüglich dem Ziel, dieses will ich verfolgen, jagen, nachstellen, trachte nach, hin zu diesem Siegespreis oder Kampfpreis. Nach oben hin, aufwärts bis zum Rand der Berufung Gottes in Jesus Christus. Und wenn man die Verse davor liest, dann ist klar, um was es Paulus hier geht. Er sagt, ich will die Fülle Christi noch mehr erkennen, noch mehr darin leben und die Kraft dieser Fülle noch mehr in meinem Leben erfahren. Und er sagt, glaub nicht, dass ich schon erreicht habe. Ich habe die Berufung dazu. Wir alle haben die Berufung dazu. Aber Paulus sagt, da bin ich noch dran. Und wir können seinen Worten abspüren, es ist für ihn keine leichte Sache, sondern er redet hier von einem Wettkampf, der anstrengend ist, der alles abfordert. Wir sehen an anderen Stellen, wo Paulus sagt, ich gebe alles hin, wurde schon ein paar Mal gesteinigt, für tot befunden, ich wurde ausgelacht, weg und so weiter und so fort. Und er nimmt das alles auf sich, weil er sagt, ich will an dieses Ziel kommen. Ich will an dieses Ziel kommen. Bezüglich dem Ziel, ich jage ihm nach, dem Siegespreis, nach oben bis zum Rand der Berufung. Das ist für mich so ein Schlüsselwort, bis zum Rand der Berufung. Wenn man so einen Messbecher hat, der einen Liter hat, dann kann man natürlich sagen, ja gut, wir geben uns mit 100 Milliliter der Berufung zufrieden, ist doch auch schön. Ist doch wunderbar, 100 Milliliter, wow, da können wir schon mal richtig abfeiern, können wir auch. Aber es sind erst 10% des Messbechers. Und Paulus sagt, ich will bis zum Rand hin, mir hat es so gut gefallen, bis zum Rand meiner Berufung. Vorher höre ich nicht auf. Vorher höre ich nicht auf. Ich gehe bis zum Rand der Berufung Gottes in Jesus Christus. Paulus jagt ihm nach. Und wir merken, es ist anstrengend für ihn. Wenn man jetzt hier denkt, oh nein, okay, irgendwie predigen wir immer, Jesus hat schon alles am Kreuz gemacht und ich brauche mich nicht mehr anstrengen und ich kann ja auch gar nichts dafür tun und so weiter. Ja, das stimmt. Aber dann hast du diese Quelle falsch verstanden. Die Berufung und die Verheißung, die steht schon, die können wir uns nicht erarbeiten. Die Berufung und Verheißung, jetzt mal so ganz einfach, dass wir mal in den Himmel kommen, die steht, die kannst du dir nicht mehr erarbeiten, egal was du tust oder was du nicht tust. Die Berufung und Verheißung für uns als Gemeinde, die können wir uns nicht erarbeiten. Wir können nicht sagen, oh, wir beten so viel, bis Gott irgendwann sagt, oh, die sind aber ganz nett so, denen gebe ich ein bisschen mehr. Hat Israel auch nicht gemacht. Abraham hat noch nichts geleistet, als Gott diesen Bund mit ihm gemacht hat, sondern einfach ihn auserwählt. Er sagt, mit dir mache ich diesen Bund. Er hat uns als Ekklesia auserwählt und vielleicht sind wir schon die Zweiten und die Dritten, weiß ich nicht, weil Gott gesagt hat, die anderen wollten nicht, dann seid ihr jetzt, das weiß ich nicht. Aber er hat uns in diesem Fall auserwählt mit einer bestimmten Berufung und die gehört uns. Die gehört uns. Da brauchen wir nicht mehr für arbeiten. Es ist keine Anstrengung mehr nötig. Aber diesen Weg zu gehen, kann an manchen Stellen auch ein Kampf sein. Und zwar nicht gegen Fleisch und Blut, so wie Paulus es uns sagt, sondern gegen die Mächte und die Herrscher des Himmels. Und damit meint er gegen Dämonen und die geistliche Welt, die gegen uns steht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Wenn Gott mich zu was beruft und ich habe mega Bammel und ich tue den Schritt im Glauben trotzdem, weil ich weiß, er hat es mir zugedacht, aber das ist ein schwerer Schritt, das ist manchmal ein ganz schöner Kampf. Zu sagen, ich gebe eben nicht meiner Angst nach, ich gebe nicht meinem Unglauben nach, ich gebe nicht meiner Erfahrung nach, ich gebe nicht meinem eigenen Denken nach, sondern ich verlasse mich 100% auf Jesus und gehe den Schritt. Das ist ein ganz schöner Kampf. Das kann einen so richtig in die Wangen nehmen und da müssen wir also richtig uns auch klar machen, dass es nicht einfach ist. Das wird uns auch nicht geschenkt. Sondern sagt Jesus, guck, dass du nach den richtigen Quellen gräbst, damit du im Land nicht verdurstest, das ich dir zugedacht habe. Schau, dass du aus diesen Quellen mit dem lebendigen Wasser immer wieder schöpfst. Du hast als Christ eine Berufung und Gott ruft dich da hinein und er gibt dir auch die Quelle. Gott hat für uns als Gemeinde eine Berufung und er ruft uns da hinein und er gibt uns auch die Quelle dafür. Und heute Morgen will ich die verbliebene Zeit damit verbringen. Eine dieser Quellen, die Gott mir für uns aufs Herz gelegt hat, noch zu betrachten. Also wenn ihr jetzt schon genug hattet von der Predigt, keine Sorge, dann schaltet jetzt einfach ab. Gar kein Problem. Aber ich glaube, dass es hier an der Stelle nochmal was kommt, wo ich denke, das ist so eine Quelle mit lebendigem Wasser. Und wenn wir aus der immer wieder neu schöpfen, dann werden wir dieses Land, das Gott uns gegeben hat, einnehmen. Und zwar bis zum Rand hin. Ich habe Sven Goda, ich musste mal von Mülheim Verband einen kleinen Input machen, wo es darum ging, gesunde Gemeinde. Ich habe keine Ahnung von gesunder Gemeinde. Also damals hatten auch wir unseren Gemeindetest noch nicht so gemacht und ich wusste nicht, ist unsere Gemeinde gesund oder nicht, ich habe keine Ahnung. Und woran erkenne ich überhaupt gesunde Gemeinde? Ich habe irgendwie keinen Vergleich. Und Sven Goda, den die meisten hier wahrscheinlich irgendwie kennen oder wenigstens den Namen mal gehört haben, der meinte, hey Sam, Liebe. Das ist natürlich die Kindergartenantwort, Liebe passt immer überall wie Jesus. Aber er meinte, nee, ich meine das ganz ernst. Die Gesundheit einer Gemeinde misst du an der Liebe in der Gemeinde. Und so will ich noch ein paar Verse lesen, die ich schon öfters gelesen habe. Und auch ein paar Sätze sagen, die ich schon öfters gesagt habe. Aber will vielleicht noch mal was hineinbringen, was ich sehr, sehr wichtig finde. In Philipper 2 schreibt Paulus, wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, also wenn irgendwas für mich übrig hat, sagt Paulus, irgendwas, nur einen kleinen Fetzen, dann erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann startet er durch mit diesem Hymnus, wo er sagt, Jesus, der oben im Himmel war, hat alles aufgegeben, um hier auf die Erde zu kommen und so weiter. Das dürft ihr selber lesen, da tue ich mit meinen Worten, komme ich da nicht ran an das, was Paulus da geschrieben hat. Und Paulus sagt, okay, wir sind zwar viele unterschiedlich, aber seid einer Gesinnung, habt Liebe und Liebe heißt, achte den anderen höher als ich selbst. Hier kommt meine Definition von Liebe, die ich bei jeder Hochzeit immer sage. Was ist die? Ich mache es zu meinem Ziel, zu meiner obersten Priorität, dass mein Gegenüber an sein Ziel kommt. Mal kurz auf die Ehe, für diejenigen, die verheiratet sind. Ich mache es zu meinem Ziel, dass meine Frau an ihr Ziel kommt. Das ist meine oberste Priorität. Wenn ich frage, was ist dein Ziel im Leben? Dass meine Frau an ihr Ziel kommt. So liebe ich meine Frau. Sie liebt mich so zurück. Das heißt, ich brauche keine Angst haben, dass ich da irgendwie unterkomme oder so, unter die Räder komme, sondern sie liebt mich genauso zurück. Sie macht es zu ihrem höchsten Ziel, dass ich an mein Ziel komme. Und so brauche ich nicht nach mir schauen, weil meine Frau nach mir schaut. Und meine Frau braucht nicht nach sich schauen, weil ich nach ihr schaue. Und so kommen wir in einen Kreislauf, der uns immer weiter nach oben trägt. Das ist funktionierende Liebes- und Ehebeziehung. Funktioniert bei uns nicht immer perfekt, keine Sorge. Aber wir versuchen es. Genauso auch in der Gemeinde. Als Leitung ist es unsere Aufgabe, die Gemeinde zu lieben. Das heißt, unser Ziel, unser allerhöchstes Ziel ist es, dass ihr als Gemeinde oder wir als Gemeinde an unser Ziel kommt, an euer Ziel kommt. Wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Samuel, wie kann ich der Gemeinde dienen, sage ich, okay, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich das, was Gott in dich hineingelegt hat, was kann ich tun, damit das hervorkommt und hochkommt? Das ist ein tiefer Anspruch unserer Gemeinde. dass wir als Gemeinde keine Mitarbeiter haben, die wir einstellen und sagen, arbeite für uns als Gemeinde, hilf meinen Zielen, der Sam hat irgendeine große Vision, der folgen wir jetzt alle. Ja, die hat der Sam. Aber die Aufgabe vom Sam ist nicht dafür, Mitarbeiter zu finden, sondern die Aufgabe vom Sam ist zu sagen, wie kann ich das, was Gott in dich hineingelegt hat, hervorbringen, damit es wächst, damit du an dein Ziel kommst, damit du in deine Berufung kommst. Und wir machen das auch für die Gemeinde. Wie kann ich die Gemeinde lieben? Ich sage, was ist das Ziel der Gemeinde? Wie kann ich der Gemeinde helfen, dass sie an ihr Ziel kommt? Es ist die Liebe. Und wir haben unterschiedliche Perspektiven in der Gemeinde. Wir haben unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Begabungen. Und Paulus weiß es natürlich. Und wenn er hier von der Einmütigkeit spricht, dann ist er sich dessen bewusst. Er hat ja die Korinther, so Insider-Joke, wer Korinther schon mal gelesen hat, die hier sich gefetzt haben ohne Ende. Er weiß, was es heißt, eine Gemeinde mit unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Und deswegen schreibt er auch in Epheser 4, aus ihm, aus Jesus, wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Also der ganze Leib wird zusammengefügt aus Jesus heraus und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Durch jeden einzelnen Dienst wird es verbunden. Entsprechende Wirksamkeit nach dem Maß jedes Einzelnen. Also, egal wo du sitzt, ob du am Fuß sitzt, ob im Handgelenk sitzt oder am Hals sitzt oder sonst irgendwas, das Herz bist oder was auch immer, je nachdem, was Gott dir gegeben hat, an diesem Ort bist du und hältst das ganze Ding zusammen. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. So wirkt Gott das Wachstum seines Leibes, seiner Gemeinde, dass er sich selber auferbaut in Liebe. Hier ist der Schlüssel drin. Die Auferbauung des Leibes, dass die Gemeinde wächst, ist in der Liebe. Wir haben oft die Situation in Gemeinden, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven und Stimmen haben und die uns an manchen Stellen wie ein Gegensatz vorkommen. Das sagen die einen, mir liegen die Verlorenen so mega am Herzen und wir sitzen jeden Sonntagmorgen hier irgendwie blöd beisammen und feiern 2 Stunden Gottesdienst und draußen verrecken die Leute. Wir müssen noch da raus, wir müssen denen nachgehen, wir müssen ihnen mit dem Evangelium irgendwie in Berührung bringen. Wieso sitzen wir hier so voll rum? Die gibt es unter uns. Und dann gibt es auch die Leute, die uns sagen, aber Leute, wir müssen doch nach denen schauen, die Jesus nachfolgen. Dass es ihnen gut geht, dass sie tief in der Erkenntnis wachsen, dass sie weiter hineinkommen in das, was Gott für sie hat. Ja, wer hat jetzt recht? Wir haben Leute, die sagen, ich sehe ein weites Land vor uns. Gott hat uns, wieso sind wir so langsam unterwegs? Wir müssen schneller sein, wir müssen schon 3 Gemeinden gegründet haben, wir müssen, weiß ich was, schon alles gemacht haben. Gott hat es uns doch zugesagt, legen wir los. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Leute, erst mal das befestigen, was Gott uns gegeben hat. So. Da ist noch ganz schön viel am Wackeln und da ist noch viel Unsicherheit dabei. Jetzt befestigen wir das doch erst mal, bevor wir hier gleich wieder aufs Neue rennen. So. Wer hat recht? Die einen sagen, wir sollten komplett in der Welt sein. Wir können doch nicht in unseren christlichen Kreisen hier die ganze Zeit sein, unsere christliche Musik hören, unser christliches Frühstück essen und so weiter. Sondern wir sollten dort sein, wo die Sünder sind. Dort, bei den Konzerten, wo der Teufel wirklich angebetet wird. Dort in der Disco, dort in den sozialen Netzwerken, in den Foren. Dort sollten wir sein. Und die anderen sagen, Leute, also irgendwie müssen wir uns auch mal heiligen. Wir sollen ja auch abgesondert sein von der Welt. Das heißt, sich auch mal zurückziehen und einfach Zeit mit Gott verbringen in deiner christlichen Blase und da wirklich auf Gott hören und von ihm empfangen. Ja, wer hat jetzt recht? Wir haben manche, die sagen, Leute, ist doch so einfach. Wir brauchen einfach mehr übernatürliche Kraftwirkungen. Wenn der Heilige Geist doch viel, viel offensichtlicher da wäre und die ganze Gemeinde einfach umhauen würde und alle am Boden liegen würden und lachen würden, dann wäre ja völlig klar, dann würde die Gemeinde explodieren. Weil das ist ja die große Auswirkung des Heiligen Geistes und das brauchen wir. Und das ist der Schlüssel zum ganzen Erfolg. Und da habe ich die anderen, die sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber eigentlich sollten wir doch in die Bibel schauen. Und dort mal ordentlich lesen und das studieren und ordentlich Theologie betreiben, damit wir auf dem rechten Weg sind. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer hat recht? Die einen sagen, wir brauchen mehr Freiheit im Gottesdienst. Am besten hier vorne rumtanzen, hinten rumtanzen, hüpfen, was auch ich nicht was, Freedom und so weiter, Jonesy. Und die anderen sagen, Leute, ein bisschen mehr Ordnung. Weil Gott ist auch ein Gott der Ordnung. Ja, wer hat jetzt recht? Und ihr merkt schon, auch worauf ich hinaus will, beide haben recht. Beide haben recht. Beide haben recht. Aber wir empfinden oft diesen Gegensatz. Und dieser Gegensatz ist nicht was, was wir uns selber irgendwie geschaffen haben. Also ich stehe jetzt nicht hier da und sage, okay, heute entscheide ich mich eher irgendwie ein bisschen ein Hirte zu sein, deswegen heute sind wir irgendwie die Schäfchen ganz wichtig. Und morgen entscheide ich mich ein Evangelist zu sein und morgen sind wir die Verlorenen ganz wichtig. So funktioniert es ja nicht. Sondern Gott hatte jedem Einzelnen von uns was aufs Herz gelegt, eine Leidenschaft für was gegeben. Und die ist unterschiedlich. Jesus hat uns unterschiedlich begabt. Und da kann man als Gemeinde natürlich eine gute Lösung finden. Jeder macht einfach ein bisschen weniger von dem, was ihm Gott aufs Herz gelegt hat, damit wir uns alle irgendwie in der Mitte treffen. Ist ja gut. Also die Evangelisten sollen nicht ganz so heftig evangelisieren, damit wir auch noch ein bisschen Zeit haben, um hier irgendwie Hirten zu sein und nach den Schäfchen zu schauen. Und die Schäfchenleute, die sollen nicht die ganze Zeit nur irgendwie bei den Schäfchen sitzen, dass wir auch ein bisschen Zeit noch übrig haben zum Evangelisieren. Die, die vorausrennen wollen, das weite Land einnehmen, die sollen halt ein bisschen langsamer machen, so. Die ziehen wir ein bisschen zurück, damit die, die befestigen wollen, auch irgendwie hinterherkommen. Und die, die befestigen, die sollen halt ein bisschen schneller machen, so, und halt vielleicht auch nicht alles ganz befestigen, so, damit die, die vorausrennen, auch irgendwie noch da sind. Das kann man so machen. Und ich glaube, dass vieles in Gemeinde so läuft. Das Problem ist, dass wir dann eine Gemeinde voller Kompromisse werden. Und keiner ist glücklich, weil jeder sagt, ich kann nicht bis zum Rand von dem gehen, was Gott mir zugesagt hat. Da ist ein Bremser da oder ein Vorausgeher oder was auch immer. Einer, der mich stört in meinem dorthin kommen. Und wir kommen in eine Situation hinein, wo wir als Gemeinde unzufrieden werden. Wo wir sagen, Gott hat mir doch aber so viel gegeben und ich merke, ich vertrockne in der Wüste. Ich komme da nicht an. Und es ist die Gemeinde, die mich eigentlich freisetzen wollte, die mich bremst. Und ich empfinde, dass es keine Lösung sein kann, wenn jeder ein bisschen weniger macht. Ich empfinde, es kann keine Lösung sein, wenn wir jedem sagen, sei nicht ganz so evangelistisch, sei nicht ganz so als Hirte eingestellt, sei nicht ganz so pioniermäßig, sei nicht ganz so der Verwalter und der Befestiger. Da kommen wir nicht weiter. Wir enden in einer Kompromissgemeinde und darauf habe ich keine Lust. Und das lese ich auch nirgends in der Bibel. Das ist nicht nur eine persönliche Befindlichkeit, dass ich sage, ich habe da keinen Bock drauf, sondern dieses Bild von Gemeinde gibt es auch in der Bibel nirgends. Sondern was ich in der Bibel lese, ist, dass Paulus und auch Jesus sagt, nehmt in Fülle ein, bis zum Rand, was Gott euch zugedacht hat. In Epheser 4, wenn wir da weiterlesen, oder davor eigentlich, was ich vorher gelesen habe, mit diesem Leibe und Selbsterbauung und so weiter, da sagt Paulus, wir sollen den Leib Christi erbauen, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen, entschuldige alle Feministen, zur vollen Mannsreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Ich sehe nirgends, dass Paulus irgendwie sagt, naja, und wir gehen so viele Kompromisse ein, damit wir uns alle noch einigermaßen lieb haben können. So, Paulus sagt, nein, wir wachsen hin, alle, jedes Glied wächst hin zum Haupt. Damit wir zur vollen Mannsreife kommen, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Das lese ich in der Bibel. Und hier kommt die Liebe ins Spiel. Meine Aufgabe ist es eben nicht, einfach nur auf das Meine zu schauen. Meine Aufgabe ist es nicht zu sagen, naja, das sind eben die Begabungen, die Gott mir gegeben hat, das ist die Leidenschaft, die Gott mir gegeben hat. Und ich schaue danach, dass diese Leidenschaft jetzt auch irgendwie durchkommt und durchbricht in der Gemeinde. Sondern meine Aufgabe ist es, den anderen höher zu achten als mich. Meine Aufgabe ist es, zu schauen, dass der andere an sein Ziel kommt. Was heißt das praktisch? Ich mache es mal im Evangelisten und im Hirten einfach, weil das so ein schönes Bild ist, das man gut bedienen kann, aber es gilt natürlich auch für alle anderen. Natürlich ist es die Aufgabe des Evangelisten, zu evangelisieren und den Leib auszurüsten, dass er evangelistisch unterwegs ist. Natürlich, wir brauchen diese Stimme des Evangelisten. Teil von dem, warum wir Christopher anstellen ab Juli, ist, weil wir einen Evangelisten wollen. Und er ist es durch und durch. Und das wollen wir, das brauchen wir brauchen es noch mehr. Aber als Evangelist ist es auch meine Aufgabe, dass ich mir überlege, wie kann ich schaffen, dass der Hirte an sein Ziel kommt. Wie kann ich schaffen, dass der Hirte an sein Ziel kommt? Ich soll nicht weniger evangelisieren, ich soll nicht weniger radikal für Jesus unterwegs sein, aber was kann ich tun, damit der Hirte an sein Ziel kommt? Und der Hirte fragt das Gleiche vom Evangelisten. Er sagt, okay, meine Aufgabe, meine Leidenschaft, natürlich, dass ich hier mich um die Schäfchen kümmere und die Wehwehchen abflaschere und Seelsorge mache, alles drum und dran, alles wichtig und das will ich auch machen, das ist meine Leidenschaft. Aber was kann ich tun, damit der Evangelist an sein Ziel kommt. Was kann ich tun? Und die Frage ist, ist es nicht blöd? Verschwenden wir da nicht Energie? Wird da nicht der Hirte frustriert und der Evangelist frustriert? Ich glaube es nicht. Warum? Ich habe drei Punkte, warum ich glaube, dass es so richtig ist. Erstens, wir werden wachsen. Wir werden wachsen, weil jeder in der größtmöglichen Radikalität dem Ziel hinterherläuft. Keiner wird gebremst, sondern jedem wird gesagt, renn mit allem, was du hast und nimm das ein, was Gott dir gegeben hat. Mit aller Kraft verfolge dieses Ziel, diesem Siegespreis. Keiner wird zurückgehalten, sondern wir nehmen kompromisslos die Fülle dessen ein, zu was Christus uns berufen hat. Wir werden wachsen, unbedingt. Zweitens, wir werden Einheit erleben, wie wir sie vorher noch nicht erlebt haben. Wir werden stehen wie ein Mann oder eine Frau vor Gott. Wir wachsen als Leib gemeinsam hin zu dem Haupt. Nicht die Hand sagt zur anderen Hand, sorry, du bist mir einfach zu evangelistisch, wir müssen uns jetzt leider trennen, mach du dein Evangelismuszeugs und ich bleib hier der Hirte. Sondern die eine Hand sagt zur anderen, wir müssen beide wachsen. Was kann ich tun, damit du wächst? Und was kann ich tun, damit du wächst? Und wir wachsen hin zu einem Mann, hin zu Christus, dem Haupt. Und drittens, wir selbst werden runder. Und damit meine ich jetzt nicht von der Körperfülle her, und damit meine ich auch nicht, dass wir rund geschliffen werden, ohne Ecken und Kanten. Das meine ich nicht damit. Aber ich glaube, dass wenn wir uns immer wieder auch vor Augen malen und sagen, okay, wie kann ich als Pionier den Befestiger lieben? Wie kann ich als Befestiger den Pionier am besten lieben? Wie kann ich als Hirte den Evangelisten lieben? Wie kann ich als Freiheitsgeisterfüllter und wirkmächtige Sachensuchender den Bibelleser besser lieben? Dann merke ich, dass in mir was geschieht, dass ich mehr und mehr die Fülle des Charakter Christi in mir trage. Und eben nicht nur eine Ausprägung, sondern eben die ganze Ausprägung von Christus. Immer mehr in mir und es wird immer mehr zu einem runden Bild in mir. Warum ist mir das heute Morgen so wichtig? Weil ich glaube, dass es eine Quelle ist, die Gott uns immer mehr geben will, aus der wir immer mehr schöpfen sollen. Und ich glaube, dass diese Quelle für uns weites Land heißt. Weil wenn wir das gut hinkriegen, die Liebe, wenn wir das gut hinkriegen, dass wir keine Kompromissveranstaltung hier machen, sondern sagen, nein, geht in die Extreme, geht weit, aber als eins, dann glaube ich, dass wir immer mehr in das hineinkommen, zu was Gott uns berufen hat. Das heißt in Genesis 26, die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Das will ich für uns als Gemeinde, dass wir aus diesem Brunnen des lebendigen Wassers der Liebe in Christus schöpfen und daraus leben und dass wir dann sehen, es liegt ein weites Land vor uns. Ich will für zwei Sachen beten. Ich will beten für dich, wenn du heute Morgen da bist und du hast das Gefühl, du bist gerade in einem trockenen Tal. Gott hat dir Zusagen für dein Leben gemacht, aber du hast das Gefühl, ich habe keine Quelle gefunden und jetzt bin ich irgendwo ausgetrocknet, ich komme nicht mehr an das ran, was Gott mir eigentlich mal zugesagt hat. Dann will ich heute Morgen für dich beten. Wir beten das Wasser des Heiligen Geistes über dir aus, dass es wieder neu sprudelt. Und ich will für uns als Gemeinde beten, dass wir diese Quelle der Liebe, wo der eine höher achtet, den anderen höher achtet als sich selbst, immerzu anzapfen. Das machen wir. Können wir dazu aufstehen? Ihr sitzt da so. Stehen wir dazu auf. Wenn du also heute Morgen da bist und du sagst, okay, ich habe Verheißungen Gottes auf meinem Leben und die haben wir alle, wenn du Christ bist, aber ich habe das Gefühl, ich stecke irgendwie ein bisschen im trockenen Tal. Wenn das du bist heute Morgen, dann leg doch einfach deine Hand auf dein Herz oder auf deinen Kopf, je nachdem, was es mehr braucht. Und ich will einfach beten, dass die Kraft und das lebendige Wasser des Heiligen Geistes ganz neu auf dich kommt. Heiliger Geist, du siehst jeden Einzelnen hier heute Morgen und du weißt auch um die Berufung auf jedem Einzelnen hier heute Morgen. Und du siehst auch, wie leicht es oft ist, die Augen von dieser Berufung wegzudrehen und hin zu den Problemen dieser Welt, hin zu den persönlichen Problemen, zu den Grenzen, die wir erfahren, zu den Schwächen, die wir haben und diese Berufung völlig aus dem Blick verlieren und sagen, oh, ich glaube, ich bin vertrocknet. Aber Heiliger Geist, es ist nicht der Weg, den du uns führen willst. Und heute Morgen bete ich für jeden Einzelnen, der das jetzt für sich annimmt, dass dieser trockene Boden durchtränkt wird mit dem Wasser des Geistes. Dass es ein softer, aber ein andauernder Regen ist, der auch die harten Böden wieder weich macht, der die Spalten auffüllt und gut durchnässt. Heiliger Geist, komm jetzt. Komm jetzt. Und mach unsere Böden wieder fruchtbar. Mach sie wieder nass. Gut durchtränkt mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade und mit deinem Glauben. Und lass die Frucht, die du uns verheißen hast, neu aufgehen. Lass uns neu spüren, dass es noch nicht zu spät ist, sondern dass die Berufung noch steht. Dass wir sie neu ergreifen dürfen. Und sagen dürfen, ja, das gilt für mein Leben. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, komm jetzt und erfülle du uns ganz neu. Lass strömen dein lebendiges Wasser ganz neu und werde zu einer Quelle in uns drin, die sprudelt hin zum ewigen Leben. Jesus, ich bete für uns als Gemeinde und ich bitte um Entschuldigung und tue Buße an all den Stellen, wo wir Kompromissgemeinde waren und zurückgesteckt haben, und nicht die Fülle dessen, was du uns zugedacht hast, einnehmen wollten. Aus Angst oder was es auch immer war. Jesus, wir halten fest an dem, was du uns zugesagt hast. Und wir wollen dorthin. Wir wollen die Fülle einnehmen bis zum Rand. Und dazu hilf uns, Jesus. Schenk uns dazu die Quellen. Schenk uns ganz neu die Quelle der Liebe. Lass uns als Gemeinde da ganz neu herausschöpfen, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Dass uns das so aufs Herz gebrannt wird, dass ich nicht ans Ziel komme, wenn ich alleine dort bin, sondern dass ich nur ankomme, wenn wir gemeinsam dort angekommen sind. Lass uns einen Blick und ein Auge für die anderen immer mehr bekommen. Vielleicht auch genau die, die so anders denken wie ich, die ganz andere Dinge auf dem Herzen haben. Lass uns sie nicht nur sehen, sondern lass uns auf sie zugehen und sagen, was kann ich dir tun, damit du an dein Ziel kommst? Jesus, lass uns hinwachsen als viele Glieder, hin zu diesem einen Haupt in Christus. Lass uns ausbreiten, dieses weite Land einnehmen. Jesus, wir beten für Hohenlohe. Und wir nehmen es einfach an, was du uns zugedacht hast in Hohenlohe und darüber hinaus. Wir wollen es annehmen, wir wollen nicht dafür zurückschrecken. Segne du uns, leite du uns, gib du uns Glauben, befähige du uns und schenk du uns Liebe. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir wollen gemeinsam, wenn wir gerade schon so stehen, ein Lied singen. Mehr von dir, da geht es um die Quelle des ewigen Lebens. Das darf jetzt einfach noch der Abschluss unseres Gebets sein. Und dann, bevor ihr rausgeht, sucht euch noch eine Person, wo ihr wisst, die denkt anders wie ich. Und ihr geht auf sie zu und sagt, ich hab dich lieb, was kann ich dir tun, damit du an dein Ziel kommst? Und das war's dann. Amen. Aber, ja.